Ja, das Erbe der Gesamtheit wird dem Einzelnen zur Beute und von Rechten des Besitzes spricht er dann von Eigentum. So dichtete schon Heinrich Heine über das Habenwollen des Menschen. Und da dieses Habenwollen in der Regel auch eine politische Frage, also eine Machtfrage ist, braucht es meist nicht nur einen Zaun, sondern auch eine Flagge, die man in den begehrten Boden rammen kann. Und zwar nicht nur auf dem Mond, sondern auch auf dem Meeresgrund. Zum Beispiel unter dem Nordpol, wie am 2. August 2007 durch ein russisches U-Boot. Das SWR2 Zeitwort von Gabor Pahl.
Die Landung war sanft, gelblicher Boden umgibt uns, es sind keine Meeresbewohner zu sehen. So meldet es Arthur Chilingarow per Funk vom U-Boot aus. Und nachdem die russische Flagge gehisst war am 2. August 2007, stellt er fest, es sei schön da unten. Was hätte er auch sonst sagen sollen? Er ist schließlich der große Zampano der russischen Polarforschung, Wissenschaftler und Politiker, ein Freund Putins und Duma-Abgeordneter bis heute. Er hat die Expedition vorbereitet und bevor es losging, hatte er noch etwas Spannung aufgebaut.
Ich habe Angst. Ich will das auch nicht verheimlichen. Ich habe Angst. Ich verlasse mich auf unsere Technik und den Professionalismus unserer Leute, die oben sind.
Nun hatte es geklappt, mit einer sechsköpfigen Besatzung in zwei Mini-U-Booten, von denen das eine, die Mir-1, tatsächlich am Meeresgrund unterm Nordpol aufsetzte. Und auch wenn seit langem niemand mehr nachgeschaut hat, die russische Flagge dürfte dort heute noch stehen. Sie besteht schließlich aus rostfreiem Titan. Die russische Arktis-Expedition fällt in die Zeit, als im Polarmeer eine regelrechte Goldgräberstimmung anbrach. Nicht Gold, Gas. Und Öl. Immense Mengen davon lagern dort, das hatte sich inzwischen herumgesprochen. Und ebenso, dass das arktische Eis, das in der Vergangenheit der Ausbeutung dieser Rohstoffe im Weg stand, langsam schmelzen würde. Dieselben Ölkonzerne, die in der Öffentlichkeit damals noch viel Geld ausgaben, um Zweifel am Klimawandel zu säen, wussten in Wirklichkeit, welches Geschenk ihnen die globale Erwärmung in der Arktis machen würde. War es früher egal, wem das Polarmeer gehörte, so wurden nun die Claims abgesteckt. Die Anrainer Norwegen, Finnland, Dänemark, Kanada, die USA und Russland trafen sich schon regelmäßig. Auf dem Papier war die Sache klar. Der Nordpol gehört allen, ansonsten darf jeder eine 200-Meilen-Zone um seine Küsten beanspruchen. Und dann gab es da noch so eine Klausel. Demnach war nicht nur die Küstenlinie maßgeblich, sondern auch der Kontinentalsockel unter der Meeresoberfläche. Und das war der Punkt. Denn quer durch die Arktis und mitten durch den Nordpol verläuft ein untermeerisches Gebirge, der Lomonossow-Rücken. Russland behauptet seit 2001, dass dieser Rücken geologisch eine Fortsetzung des russischen Festlands sei. Und die Arktis-Expedition diene genau dazu, das zu belegen, erklärte der schon damals Außenminister Sergei Lavrov.
Das Ziel dieser Expedition besteht nicht darin, die Rechte Russlands zu verankern, sondern zu beweisen, dass sich unser Festlandsockel bis zum Nordpol ausdehnt. Dazu gibt es konkrete wissenschaftliche Methoden. Damit zusammenhängende Fragen müssen diplomatisch und ausschließlich aufgrund des internationalen Rechts gelöst werden.
Was Russland dabei unter Diplomatie versteht, hat sich allerdings mit den Jahren immer wieder gewandelt. Ein Jahr nach dem Flaggehissen nahm Russland an einer Arktiskonferenz teil, auf der die Anrainer erklärten, es solle kein Wettrennen um Rohstoffe geben. Und sie bekannten sich dazu, alles friedlich unter dem Dach der UNO zu regeln. Ein paar Jahre später klang das wieder anders. Geopolitisch sei die Arktis für Russland so wichtig wie die Ukraine, erklärte der Politologe Velimir Rasuvajew. Im Jahr 2015 legte Russland ein 2000-seitiges Dossier vor, in dem das Land einen riesigen Teil der Arktis inklusive Nordpol für sich reklamierte. Die Arktis gehört uns. In diesen unmissverständlichen Worten fasste der Sondergesandte des Kreml in seiner eigenen diplomatischen Art die Sichtweise zusammen. Der Name des Sondergesandten: Arthur Chilingarow, derselbe, der 8 Jahre zuvor die russische Flagge gehisst hatte.